Arnsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kiek an, 166. Ich begrüße erstmal nicht die Vivian und nicht den Patrick, sondern nur den Ralf. Hallo Ralf.
Hallo Jan, ich grüße dich und gute Besserung an Vivian, die schon wieder arg gebeutelt ist.
Und der Patrick lässt sich entschuldigen, hat arbeitstechnisch wirklich viel zu tun und ist verständlich, das hier ist Hobby und geht vor. Als erstes würde ich erstmal eine kurze Sache sagen, die DSGVO in Deutschland erlaubt Betreibern von Webseiten mit Kommentarfunktionen nicht das Erstellen von Kommentaren ohne Bestätigung, das Einstellen. So. Kann also immer ein paar Stunden dauern, bis so ein Kommentar sichtbar wird. Ich habe aber noch nie und wir insgesamt noch nie einen Kommentar abgelehnt. Also erstmal vielen Dank für das Feedback, aber wenn das nicht gleich zu sehen ist, es kommt trotzdem an. Ich kriege aber erstmal eine Bestätigungsmail, dass wir einen Kommentar bekommen haben und dann muss ich den wirklich erst lesen. Ja.
Also du meinst unseren Hörer Johannes, der uns eine
Namen. Ich wollte keine Namen nennen, aber ja.
Kann man ja nachlesen jetzt auf der Seite.
Oh, gut, ob die Arbeit einer sich macht.
Wäre mal ein Tipp, mal guckt mal auf unserer Seite.
Ja. Nee, wie gesagt, das ist das eine. Dann müssen wir uns auch ein bisschen entschuldigen, dass wir vor der Woche gar keine Zeit gefunden haben.
Und vielleicht auch keine Lust nach diesem Bums da.
Boah, ja, gut, aber ich war im Urlaub, weil meine liebe Gattin ihr Geburtstag hatte. Gleichzeitig hatte deine Tochter ihr Geburtstag.
Genau.
Und gestern die andere.
Gestern die andere, ja.
Also insofern.
Deshalb letzten Montag nicht und gestern nicht.
Genau.
Ja.
Und deswegen machen wir das heute und wir reißen es kurz an. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, jedenfalls nicht in voller Länge.
Ich habe es gesehen, bin aber überhaupt nicht vorbereitet, also ergänzen wir uns jetzt hier.
Wir hatten in der 16. Minute gegen Bremen einen Abschlag von Freddy Wormwege, ist jetzt zur Ansage gegangen und stark reißt ihn zu Boden. Es gibt 11 Meter, nach 2 Minuten macht Derek Köhn den mit links in die rechte Ecke. Relativ sicher verwandelt, fand ich, von den TV-Bildern.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es im Stadion war. Ihr wart sicherlich erstmal sehr glücklich.
Der Elfmeter war glücklich, aber ich habe ja nun gelernt, Manuel Gräfer hat ja da eine kleine Kolumne im Social Media und gab ja die Diskussion, ob das ein Elfmeter ist. Ansa wurde ja lange gehalten und er fiel ja dann im Strafraum. Und normalerweise heißt es ja, da wo das Foul beginnt, wird es dann auch ausgeführt. Das ist aber nicht so beim Halten. Beim Halten zählt im Prinzip dann der Tatort, da wo es ursächlich zum Fall kommt. Und das heißt, wenn er erst, auch wenn er 10 Meter vorher gehalten wurde und er fällt aber erst im Strafraum, gilt im Prinzip als Tatort der Strafraum. Das ist bei anderen Fouls anders. Da zählt im Prinzip da, wo es ausgeführt wird. Aber hier war es so, er fällt natürlich dann zufällig im Strafraum und damit gab es eigentlich auch keine andere Lösung mehr als einen Elfmeter. Und den hat Köhn optimal versenkt, würde ich sagen.
Es gab ja diese Woche eine sehr, sehr viele Diskussionen um Schiedsrichter und Schiedsrichterentscheidungen und um VAR-Entscheidungen und. Und es bildet sich ja eigentlich heraus, dass so richtig keiner mehr so weiß, wie eigentlich gepfiffen wird und welche Regel zur Anwendung kommt. Was hältst du davon, wenn wir dich mal nach Köln schicken?
Mich nach Köln? Okay, also meine erste als Oberschiedsrichter?
Als Oberschiedsrichter, als
Kirscher. Dann würde ich dann sagen, ich komme als Abrissbirne und würde sagen, Leute, ich komme hier, ich wickle jetzt ab und wir machen den Bumse dicht. Geht wieder aufs Feld, nehmt die Pfeife in den Mund und lasst den Kram hier. Torlinientechnik lassen wir, aber euch schicken wir an die Arbeitslosigkeit, ihr könnt wieder aufs Feld rennen. Das wäre so meine Amtshandlung. Der DFB hat viel Kohle oder die DFL, sollen sie den Abfindung zahlen und dann ab aufs Feld.
Komischerweise hat Felix Groß ähnliches heute gesagt, jedenfalls habe ich das gesehen, bei NTV zumindest. Ich weiß nicht, ob er das bei RTL dann gesagt hat, bei NTV heute zur RTL-Gruppe. Er hat auch gesagt, macht die Entscheidung, die der VAR treffen kann, abseits aus Tor aus, also das, was man sofort sehen kann, und lasst den Schiedsrichtern die taktische Entscheidung im Spiel, was los ist, und gibt den Trainern die Challenge-Möglichkeit, wenn sie wirklich was überprüft haben wollen. Mhm. Und dann ist der Fußball wieder interessanter. Aber wir bleiben erstmal bei Bremen.
Wir schweifen ab, aber mit dem Tor. Ich glaube, in dem Augenblick haben sich alle umarmt, ich habe nur eine Person umarmt, aber egal, es standen ziemlich viele Personen drumherum. Es war allgemeine Glückseligkeit. Und ja, wir haben gedacht, jetzt läuft's, es läuft. Und jetzt schießt man noch ein, zwei Tore. Leider kommt es immer anders, als man denkt.
Ja, genau. Und 2 Minuten später kriegt nämlich Andrasch die rote Karte und war damit die nächsten beiden Spiele, also gegen Freiburg, was wir gleich hermachen, und nächste Woche gegen Bayern sozusagen gesperrt.
Wobei die zwei Spiele eine Konzessionsentscheidung sind. Also es ist das Minimum, was man bei einer roten Karte geben muss.
Nee, du kannst ein Spiel geben, wenn das wirklich eine komplett
Fehlentscheidung war.
Fehlentscheidung ist, ja. Er wird am Fuß getroffen, ja, weiß ich nicht.
Also auch hier meint Gräfe, kann man geben, weil er von hinten, er nimmt zwar, also der Spann wird anvisiert, aber er rutscht ab und trifft den Fuß. Mhm. Also er sagt, man kann ihn geben, weil er eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen hat, aber er hat es nicht mit Absicht gemacht.
Ja, das wäre ja noch schöner. Also mit Absicht wäre ja sozusagen für mich auch eine Sache, wo ich dann sagen würde, vor Gericht stellen.
Genau, und letzten Endes, es zählt immer das Trefferbild, aber hier war die Intention ausschlaggebend von hinten, von oben, aber abgerutscht auf den Fuß. Und deshalb kann man wohl die rote Karte geben. Also wir haben es im Stadion nicht so gesehen, klar. Mhm. Schäfer ja auch nicht. Und ja, wenn man die Fernsehbilder sieht, ist es wirklich eine Ermessens... Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass ein Schiedsrichter immer noch einen Ermessungsspielraum hat, wenn es den VAR nicht gäbe. Kann er ja immer noch sagen, okay, Intention, ich habe es so empfunden, also ist es so richtig.
Jedenfalls schießt er in Bremen noch 2 Traumtore.
Ja.
Relativ schnell hintereinander, 31. und 35. Denn es ist Halbzeit, Daniel Thune wechselt so aus, dass er beide gelb-rot gefährdeten Spieler erstmal rausgenommen hat, nämlich Keke Topp und Niklas Stark. Mhm. Und um nicht zu riskieren, dass man wieder 10 gegen 10 spielt.
Aber wir haben gar nichts gemacht. Und das hat mich extrem verwundert. Null Veränderung im Spielaufbau. Es war null Spannung, es war kein Aufbäumen in dieser Mannschaft. Überhaupt nicht. Man hat sich der Situation ergeben. Erstaunlicherweise sind wir so wenig gelaufen wie lange nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Wo man eigentlich sagen müsste,
nur 112 Kilometer.
Genau, wenn man jetzt in Unterzahl ist, müsste man eigentlich nicht doppelt so viel, aber man müsste mehr laufen, weil man muss ja Lücken zulaufen, die ja nun mal zwangsläufig entstehen. Und da wurde gar nicht gelaufen. Man hat sich praktisch hinten reingestellt und hat gehofft, okay, die Flanken, die Bremer reinhauen, die kriegen wir weg. Scheiße war's. Haben sie nicht weggekriegt. Und es war null Aufbäumen. Es war kein Kraftakt. Wir kennen ja solche Spiele, wo normalerweise, gerade wenn du in Unterzahl bist, kommt ja so ein gewisser Drang. Wir machen das Spiel jetzt. Wir geben uns nicht auf oder wir halten gegen. Und das war null zu merken. Überhaupt nicht. Und während des Spiels kam ja dann auch schon von auf der Gegengerade bei uns in der Nähe erste Rufe, aufwachen. Also da hat sich's aber schnell wieder beruhigt. Naja, nach dem Spiel kam es dann ja von der Waldseite. Mhm. Hat Ali ja auch.
Also in der 63. hat dann Baume noch den letzten Kreativspieler rausgenommen, nämlich mit Kämlein. In der 66. macht dann Marco Grühl ein kurioses Tor. Döki hat Wu angeköpft und von Wus Rücken prallt der Ball zu Schmidt, der passt sozusagen zurück in den Strafraum oder direkt vor das Tor aus 4 Metern. Ja. In der 69. verlieren wir für das Freiburg-Spiel Leo Querfeld, weil er die 5. gelbe Karte für eigentlich ein Allerweltsfoul und eigentlich ein sinnloses Foul.
Das war ein taktisches Foul an einer Stelle, wo man es nicht machen muss.
Genau.
Also,
ist so. Und um das Spiel noch rund zu machen, der Sohn von Ante Čović macht dann noch in der 94. Minute das 1:4 und ja.
Eigentlich müssten wir doch jetzt wieder eine Wagenladung Bier bekommen aus Bremen, oder?
Ich möchte aus Bremen nichts haben. Also das einzige Positive, was man mitnehmen kann, ist, dass wir Bremen 3 Punkte überlassen haben, die sie vielleicht brauchen, damit der Wolf stirbt.
Warte mal, es fällt bei mir der Groschen mal wieder nicht, der Wolf.
Der Wolf aus Wolfsburg.
Ach.
Ich will Wölfi nicht mehr sehen.
Ja, ich auch nicht. Ich will ihn vor allem nicht tanzen sehen.
Na, meine ich doch.
Das ist
ja, nee. Der kann in der zweiten Liga tanzen und insofern muss man immer so ein bisschen im Auge behalten. Also wenn wir in 2 Wochen gegen St. Pauli verlieren sollten, dann hat Baume wirklich ein Ziel.
Naja, nee. Egal, ich meine, wir werden gegen die Bayern gewinnen und da können wir uns vielleicht noch gegen St. Pauli einen Unentschieden so holen. Ja,
Robin Hood.
Ja. Genau, nee. Aber ich habe nach dem Bremen-Spiel war ja erstmal Stille. Es war wirklich Stille. Die Mannschaft ist zwar rumgekommen, es gab Applaus, aber vor der Waldseite gab es dann erstmal die Sprüche von Ali mit aller Gewalt Klassenerhalt, mehrfach. Und dann natürlich kam auch von der Waldseite, und das wurde von allen dann angestimmt, die Aufwachenrufe. Und naja, dann ist die Mannschaft abgedreht. Also man hat schon gemerkt, es gab einen Riss, klar, aufgrund der Leistung. Aber es gab diesmal nicht diese Lobhudelei nach dem Motto, naja, alles gut, wir haben gekämpft, haben sie nicht. Also, sie haben gekämpft, aber eben nicht so, wie wir es erwartet hätten. Hm. Und dann hast du schon gemerkt, dass dann eine gewisse Spannung zwischen Waldseite und Mannschaft war. Und die Mannschaft ist dann auch abgedreht. Ja, und dann war es erledigt. Also es war ein ganz kurioser Abend, der zwar noch wunderschön in der Abseitsfalle ausgeklungen ist.
Oh, hat er noch lange, ja?
Naja, ein bisschen. Aber das 4-1 war eine Dramatik pur, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir in solche spielerischen Verhältnisse wieder zurückfallen. Und vor allem die Laufleistung. Das ist das, was mich ärgert. Weil wenn man eins kann und wenn wir eins können, dann ist das Laufen. Und das haben wir jahrelang geübt, das haben wir jahrelang so gemacht. Und warum in so einem Shitspiel, warum kann man dann nicht mal wenigstens laufen und versuchen, das Spiel zu drehen? Und das, ich will Ihnen den Spielern jetzt nicht abreden, dass sie es nicht gemacht haben, aber es sah außen ganz anders aus. Die Außenwahrnehmung war extrem grässlich. Also insofern, ja, war so.
Ja, wie gesagt, das hat dazu geführt, dass, das war schon recht lustig, in der Form, als dass wir da noch mit dem Auto gefahren sind und in den Nachrichten, also ich habe ja natürlich den Ticker auf mein Handy gekriegt und direkt gesehen, was passiert. Und während es 1-0 im Radio gemeldet wurde, Union Berlin führt 1-0 gegen Werder Bremen, stand bei mir schon auf dem Ticker 1-2. Mhm. Und hab dann so gesagt, naja. Und als dann sozusagen das Spiel zu Ende war, habe ich natürlich ein bisschen was gelesen drüber. Aber so richtig Lust, das ganze Spiel mir nochmal anzugucken, hatte ich tatsächlich nicht.
Nee. Ich habe mir noch ein paar Szenen angeguckt, aber wollte das Spiel eigentlich relativ schnell vergessen. Hm. Aber die Diskussion um Baume nehmen natürlich dann nach so einem Spiel zu. Ich bin aber allerdings der Meinung, Es gab die Rufe, es gab auch von vielen die Aussage, wir müssen den Trainer auswechseln. Mhm. Der Meinung bin ich nicht. Weil ich glaube, ja, es fehlt das Thema Spielphilosophie. Man sieht nicht, was da für eine Philosophie dahinter steht.
Ich bin bei Sebastian Fiebrich von Textilvergehen. Nee, ist nicht von Textil. Er war zu Gast bei Textil.
Er war zu Gast.
Und der hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Der Alte wird nichts tun. Und der Alte, damit ist Zingler gemeint und nicht Baume. Um jetzt noch Unruhe zu schaffen, der wird das Stadion natürlich zu Ende bauen. Und die Philosophie, die jetzt in der Mannschaft steckt, die wird in der Mannschaft bleiben, bis wir den Stadionbau abgeschlossen haben. Und ja, das kristallisiert sich ja so raus. Und dann sind die Unwägbarkeiten weg. Und dann kann man sicherlich in Qualität investieren, nachdem man in Steine investiert hat. Mhm. Und dann kann man sehen, was man machen kann. Und dann könnte das auch sein, dass man so einen Trainer wie Steffen Baumgart eher als Berater irgendwo hat und nicht als Trainer, weil ein gewisses Limit hat ja Steffen. Also das kann man ja nicht abstreiten.
Würde ich Einspruch erheben, weil in Paderborn und in Hamburg hat er gezeigt, dass er weiß, dass man Mannschaften umbauen kann.
So meinte ich es nicht. Ich traue ihm ganze Menge zu und was die Leute immer vergessen ist, dass er sowohl in Paderborn als auch in Köln hat er auf Jahre, also die Zeit, die er da war, hat er sie in die höchsten Regionen geführt. Mhm. Also Köln in die Conference League.
Stimmt.
Und Paderborn in die Bundesliga. Das haben die anderen Trainer alle nicht geschafft. Also insofern muss man, also da muss man abwägen, aber ich glaube, dass Steffen, sag ich mal, von der also er wird nicht der Trainer von Real Madrid, so meinte ich das.
Nö. Nee. Da und deshalb passt er ja auch zu uns.
Ja, deswegen hat er aber auch ein Limit.
Ja?
Ja. Also es wird nicht, wir dürfen weder den Fehler machen, dass wir uns einen Urs Fischer zurückholen. Den werden wir nicht kriegen. Also auch Urs Fischer wird nicht mehr der Urs Fischer sein der ersten 6 Jahre mit der zweiten Liga zusammen, sondern wird ein neuer Urs Fischer werden, selbst wenn er selbst Urs Fischer heißt. Und man sieht es ja auch an Dortmund, die ja jahrelang gebraucht haben, um in Jürgen Klopp zu finden, bis sie jetzt nicht Ante Šović, sondern
Kovac.
Niko Kovac, die heißen ja alle gleich bei Hertha da. Mhm. Das nehme ich zurück.
Zwei gibt es davon schon.
Ja, aber die waren auch bei Hertha, ja. Aber Ante Šović ist nicht verwandt. Nee. Die Niko Kovac lässt einen anderen Fußball spielen und Dortmund ist plötzlich nicht mehr so elegant und attraktiv unterwegs wie unter Klopp, sondern erfolgreich.
Richtig, aber solange wir als Hauptschwerpunkt unseres spielerischen Könnens Mentalität als oberstes Ziel ausgeben, ist Baume passt der wie Arsch genau. Auf Eimer. Mentalität ist das, was uns auszeichnet und dafür muss die Mannschaft alles geben und dafür wird die Mannschaft auch so zusammengestellt. Mhm. Weil man jetzt sagen muss, dass Baume ja eigentlich jetzt im Sommer, wenn er denn dann da bleiben sollte, und davon gehe ich aus,
bleibt er. Mhm.
Zum ersten Mal die Möglichkeit hat, eine Mannschaft komplett zu formen, weil die komplette Innenverteidigung wird weg sein. Es wird mit Alex Kral.
Da gibt es auch schon wieder andere Themen, also es gibt Gerüchte, nicht bestätigte, überhaupt keine bestätigte, aber es könnte sein, dass einer von den beiden Spielern noch bleibt, dass sie einfach verlängern, weil sie einfach gar keinen Verein finden.
Kann durchaus sein, aber ich muss echt sagen, aber wenn man sich entwickeln will, dann gehört auch die Innenverteidigung dazu, dann zu überlegen, wie kann ich dort andere Ansätze schaffen, um auf Viererkette umzustellen. Zum Beispiel, das ist ja die Philosophie, die Baumer hat und dann haben wir das Thema Skarke. Bleibt der? Will der bleiben? Will er mehr spielen?
Wir sind ja noch Gojo. In der Vorwoche, ne?
Wir sind noch im Bremen-Spiel.
Ja, dann werde ich sagen, wir werden niemals Viererkette spielen, Ralf.
Haben wir aber.
Ja, aber wir sind ja noch in der Vorwoche.
Ja, sind wir noch. Ja.
Weil das geht ja schief.
Ja, das geht immer schief bei uns. Ja. Nee, aber solange wir Mentalität als oberstes Regal haben, passt Baume und ich wüsste nicht, warum man das ändern soll. Natürlich fehlt uns die Spielphilosophie. Oder sagen wir mal so, wir erkennen keine.
Naja, also also das Team ist ja auch limitiert. Also das Team ist gut, ja. Sag mal, wir stehen ja nicht so schlecht da und ich habe jetzt irgendwie bei Blue Sky, wie heißt er? Wenn ich jetzt drauf kommen könnte, hat einer eine Tabelle veröffentlicht, die Urs Fischer Tabelle. Auch ein Hörer von uns. Und da hat Urs Fischer, seitdem er Mainz trainiert, ziemlich viele Punkte geholt, also auf Platz 5 oder 6, weiß ich, bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Und Baumer hat gerade, also in der Zeit, gerade mal 5 Punkte weniger geholt. Also es ist nicht so, dass Baumer unerfolgreich spielt, wir haben bloß gerade eine Schwächephase und das passiert immer mal, das wird natürlich überdeckt von so Siegen gegen Leverkusen, wir sind immer noch bei der Vorwoche und ja, das ist eben halt echt schwierig und ich denke, wie gesagt, dass er die Sprache der Spieler spricht, dass er Spieler in gewisser Form entwickeln kann, aber eben zum Beispiel nicht dieses Experiment, was wir mal hatten in der Champions League-Saison, wo Urs Fischer dann auch versucht, so Spieler bekommen hat, zu entwickeln, die gar nicht mehr unsere Kragenweite sind. Mhm. Also mit Schaudern, Robin Gosens und Fofana, die einfach einen ganz anderen Stil haben und die diese Mentalität Abwehr Schlacht, diese genau. Mentalität, ich muss dem Gegner wehtun, gar nicht kennen, sondern eher so diese ich will bejubelt werden mhm. über meine Hackentricks und weiß ich was alles und guck mal, ich kann den Ball zweimal hochhalten. Nee, auch dreimal. Also wie gesagt, das sind so Sachen und ich glaube, da brauchst du dann auch einen Trainer, der einen gewissen Stand hat. Mhm. Und das meinte ich mit limitiert. Also da in der Phase, also wenn du so einen Spieler hast, dann musst du auch, sag mal, unser nächster Gegner heißt also Bayern München mit Vincent Kompany hat auch niemand gerechnet, aber der hat diese Ausstrahlung. Du hast das Gefühl, der kann mit Stars umgehen.
Weil er mit vielen noch gespielt hat,
ja, genau. Und weil er wahrscheinlich auch, sag mal, sich auch verbal so äußern kann, dass es niemandem wehtut. Also selbst wenn er ihnen sagt, dass er nicht spielt. Mhm. Das klingt bei Baume, tut mir leid, lass dir erstmal Haare am Sack wachsen, klingt da anders, das klingt da ein bisschen limitierter. So meinte ich das.
Ja, das ist das, was rüberkommt. Aber wir waren in der Kabine nie dabei.
Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen pubertär gesprochen, kann ich mir schon vorstellen. Also Es gibt auf dem Fußplatz, also ich kann es mir durchaus vorstellen, war ich nicht dabei und ich kenne auch niemanden, der die Worte gehört hat. Also jemand hatte Kinder zugegeben, aber wie gesagt, irgendwo kommt es ja her. Und wollen wir nachdem wir das Schlechte betrachtet haben, zu dem Besseren kommen?
Ja, können wir machen. Also Bremen haken wir mal ab. Muss ich dazu sagen, ich hatte am Tag später, kam eine Kollegin zu mir ins Büro und meinte, danke. Ich sage, nie was, danke. Na, danke für die 3 Punkte. Ich sage, ach, ja, Bremen wieder. Naja, aber sie hat sich's verdient.
Mhm. Ich habe, ich konnte leider nicht viel zur Diskussion beitragen zwischen Leverkusen und Bayern und den Schiedsrichterentscheidungen, weil ich mich absolut für unser Frauenspiel entschieden habe.
Ich auch.
Aber ich bin nicht nach Leipzig gefahren, weil ich nicht nach Leipzig fahren kann. Ich kann nicht gegen Hornochsen-Markranstädt zugucken, das geht einfach nicht, da werde ich zu aggressiv.
Ja, ich auch, obwohl die Chance noch kurzzeitig bestand, nach Leipzig zu fahren. Aber ja, das Spiel war, wir kommen ja wieder in die Diskussion rein, das sind Spiele, die es eigentlich nie hätte geben dürfen.
Ja, bei den Frauen weiß ich es nicht.
Bei den Frauen, ich kenne die Konstellation auch nicht, aber nehmen wir mal den Mutterverein, ist es ja noch nicht mal, doch ist ein Verein, aber also so dieses Konstrukt, wie es da existiert, hätte es nie, darf es nicht geben und demzufolge auch solche Spiele nicht. Aber es ist ja schon bezeichnend, dass die ihre Frauen auf dem Trainingsplatz der Männer spielen lassen. Zeigt ja auch so die Wertschätzung, die man gegenüber den Frauenfußball dort hält, in Markranstädt und die sind jetzt seit 3 oder 4 Jahren in der Bundesliga und da ist keine Weiterentwicklung zu sehen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die viel dafür tun, dass die Frauen dort, also am Geld kann es nicht scheitern, also das Geld ist ja bei denen vorhanden. Mhm. Aber da tut sich nichts, also da wird nicht groß investiert, du spielst auf dem Trainingsplatz und ja, und seit 3 bis 4 Jahren bewegt sich bei den Frauen, die sind aufgestiegen, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren und seitdem
Ich muss mal kurz fragen, auf welchem Streaming du dir gesehen hast?
RBB, beziehungsweise RBB. Sport im Osten war ja vom MDR. Okay.
Also haben wir die gleichen Stream gesehen. Der Reporter machte ja immer wieder die Bemerkung, weil er natürlich wahrscheinlich aus Sachsen war.
Also war der MDR, war ja der übertragende Sender.
Dass Leipzig ja so gute 2.500 bis 3.000 Zuschauer jedes Mal hat.
Das geht gar nicht, weil 1.300 passen noch rein.
Darauf wollte ich hinaus, wo ich gesagt habe, wo nimmt er diese Zahlen her?
Ja.
Ja, zählt er jetzt die Auswärtsspiele dazu?
Weil die waren ausverkauft und man Leipzig ausverkauft. Ja, davon träumen die Männer, aber ausverkauft mit 1.358. Hm. So, und jetzt muss der MDR mal verraten, wie sie auf 2.000 genau. Schnitt kommen.
Ja. Und ich fand aber auch die Zahlen amüsant, die er uns erzählt hat, also in der vorigen Saison ja. Aber in dieser Saison sind wir noch lange nicht an diesem Schnitt, da sind wir knapp über 5.000, weil jetzt auch eine ziemlich lange kalte Zeit war, wo ich zum Beispiel auch gesagt habe, ich werde da nicht erfrieren in der Zeit, die ich da stehe und werde am Montag nächster Woche da wieder sein und werde mich freuen, auf meinem Platz zu stehen und unseren Frauen zuzugucken. Aber erstmal habe ich meine Dauerkarte sozusagen ruhen lassen.
Mhm.
Ich habe sie nicht weitergegeben, weil ich mir denke, ich habe ja mit Absicht dieses Geld bezahlt und möchte dann auch, dass das Geld dem Verein zugutekommt. Und genau. wer dann das Spiel sehen will, der soll dann ruhig selber eine Eintrittskarte kaufen. Ja. Aber im Grunde genommen, ja.
Aber wollen wir mal zu den Damen kommen?
Fangen wir in der 15. Minute an?
Wir fangen mal an, wer überhaupt auf dem Feld steht.
Okay.
Weil das ist ja, finde ich manchmal schon ein Fingerzeig. Also wie immer, Kara Bösel im Tor. Wir hatten dann hinten Judith Steinert, Samantha Steuerwald, Amber Tysiak, zu der komme ich nachher nochmal, Anna Weiß, Tanja Pavolek, im Mittelfeld Hannah Oerlings, Lisa, klar, die Lisa Heiseler, Lia Kemper, Dina Orschmann und Sophie Weidauer. Das war die Startelf der Damen. So, und das Spiel, als das angefangen hat, sag mal, kennst du Hans Schorun? Sagt er das was?
Nee.
Nee? Hans Schorun war derjenige, der die Philharmonie gebaut hat.
Mhm.
Und,
die Leipziger?
Nee, die Philharmonie Berliner? Hier in Berlin.
Okay.
Ich habe am Wochenende sehr viel über die Philharmonie gelernt, muss Danke sagen.
Da werden Briefmarken gesammelt.
Ja, da wird auch gesungen, da treten auch Chöre auf. Und wie gesagt, habe am Wochenende sehr viel drüber gelernt und danke an die Begleitung. Und ich komme deshalb drauf, Chöre, weil in den ersten 15 Minuten passierte ja im Prinzip gab es ja wie immer keinen Support von uns, obwohl wir ja, ich glaube, in der Mehrheit sogar in dem Stadion waren. Und man hörte immer nur diesen komischen Vorsänger von den Makranstädtern.
Also man hörte eine Person?
Eine Person. Das war so furchtbar, dass ich sage, Leute.
Du hast das Spiel in Köln nicht gesehen, stimmt's?
Nee, habe ich nicht.
Man merkt's. Also das war aushaltbar gegenüber das, was in Köln ist. Da hat nämlich der Streaming oder der Betreiber der Pixel-Bundesliga sich gesagt, ich stelle das Außenmikrofon einfach genau dahin, wo der mit seinem Megafon genau steht. Und da ist es wirklich sehr, sehr nervig, ein Köln-Spiel zu sehen.
Genau, okay. Und so war es hier wahrscheinlich ähnlich.
Ne, war weiter weg.
War weiter weg, aber von uns kam ja halt noch nichts, weil 15 Minuten Schweigeprotest. Ich muss echt sagen, ich höre am Sonntag wunderbare Stimmen in der Philharmonie und höre dann dieses bei dem Spiel so ein Rotz, was der Typ da von sich gegeben hat. Also das war unterster Schublade, muss ich sagen. Also von der Qualität her, von dem, was er erzählt hat, war immer das Gleiche.
Ich habe keinen Schimmer, was er erzählt hat, aber Schimmer ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Die hat ja einen hervorragenden Pass gespielt auf Sophie.
Ja, ein super Steckpass.
Ja.
Ja.
Besser kann man den eigentlich ja nicht spielen an der Außenlinie. Und Sophie läuft sozusagen in den Strafraum, nicht ganz in den Strafraum drin und
hebt den drüber.
Hebt den einfach mal, also was für ein Tor.
Ja, weil sie war ja überrascht, überhaupt den Ball zu bekommen. Und dann in dieser Überraschung dann trotzdem noch diese Ruhe zu haben. Meine, die Torhüterin ist ja auch nicht irgendwer, Schweizer Nationaltorhüterin, hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Die hat die Ecke zugemacht.
Ja, aber.
Aber der Ball ging drüber.
Nee, aber die Schimmer hat ja nicht alles richtig gemacht.
Nee.
Ja, also insofern.
Die hat einen riesengroßen Fehler gemacht, aber den hat sie ja nachher mehrfach gut gemacht, wieder.
Das stimmt.
Also ich glaube, das dürfte sie selber hat getroffen haben, dass sie da das Gegentor, das war ja schon in der zweiten Minute. Und jetzt habe ich gedacht, okay, steht 1-0, 5-0, wir kommen. Und die hatten ja da so ein großes Transparent, Vendetta.
Das war auch skurril, oder?
Ja.
Also wo nehmen denn so eine Truppenteile so eine Sprüche her? Also ich sag mal, wenn ich auf dem Bayern Campus denen die Meisterschaft geklaut hätte, ja, und die im letzten Moment noch gegen Wolfsburg die Meisterschaft abgegeben hätten und das 2 Jahre hintereinander, wenn dann da von Bayern kommt, nächste Saison werdet ihr leiden dafür, dass ihr uns zweimal die Meisterschaft versaut habt, dass ihr hoch gegen Wolfsburg verloren habt und gegen uns hoch gewonnen, dann kann ich mir ja vorstellen, dass so weit kommt, also selbst aber bei Bayern nicht, weil die ja den Zuschauerzuspruch nicht haben bei den Frauen, aber die... Für was denn?
Ja, für ein 5-0.
Für ein 5-0.
Was sie sich verdient haben.
Was sie sich verdient haben. Und was denn für eine Rache? Ja, Blutrache. Also die sollen noch mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja. Ja. Ich weiß noch, ist jetzt 25 Jahre her, der 11. September, aber da hieß es, wie kann man denn so Inferno Köpenick heißen und weiß ich was und Märtyrer und was nicht alles für Fangruppierungen bei uns gab, das muss man doch jetzt ab ACTA legen, wir wollen doch so eine Wortwahl nicht mehr, ja, und genau die Truppen da in Markranstädt, die hören ja dazu, dass sie sagen, oh, wir wollen hier keine Pyrotechnik im Stadion, und wir bestrafen alle, die hier irgendwelche Transparente hochhalten, die Schmähgesängen und weiß ich was. Und dann kommt sowas und das wird einfach ertragen. Das verstehe ich nicht.
Ja. Ja, das da kann man so vieles hinterfragen, aber wie gesagt, wie ich eingangs schon sagte, 4 Jahre in der Bundesliga oder 3, könnt ihr mich gerne berichtigen, aber man sieht bei denen keine Entwicklung und am Geld kann es dort nicht scheitern, dann scheitert es dort aber am Willen. Der Wille, erstens mal die auf dem Trainingsplatz spielen zu lassen und zweitens den Willen, kein Geld zu investieren oder nicht genügend zu investieren, keine Ahnung. Aber du hast halt gesehen, dass was in unserer Mannschaft steckt, das ist Qualität, sehr hohe Qualität.
Ich habe auch gesehen, was der Frauenbundesliga noch mehr fehlt als den Männern, nämlich gute Schiedsrichter. Julia Beuke war meines Erachtens so ziemlich
unauffällig.
Sehr auffällig, also in ihren Fehlentscheidungen. Echt? Also in der 10. Minute das Einsteigen von Boboy gegen
ja, okay.
Kara, das war für mich gelbe. Zwingende Karte.
Ja, das stimmt.
Das war also, wenn, so, also das wäre, ist schon nah am Platzverweis, wenn sie getroffen hätte, auf jeden Fall Platzverweis. Aber das war so dermaßen drüber, dass es da nicht gab. Ja, und mir sind auch noch ein paar Szenen so im Kopf, wo ich gesagt habe, oder ich habe zumindest während des Spiels, im Kopf sind sie mir jetzt nicht mehr, aber ich habe während des Spiels gesagt: Hallo, hast du das nicht gesehen? Ja. Und hat sie dann scheinbar nicht. Da muss der DFB auf jeden Fall richtig in die Vollen gehen und mal in die Ausbildung der Schiedsrichterinnen investieren.
Ja.
Also die Möglichkeiten schaffen, zumindest in der Frauenbundesliga, nicht nur 1, 2 gute Schiedsrichterinnen zu haben, sondern mehrere, indem man etwa das gleiche Geld bezahlt für ein Spiel bei dir pfiffen wird, wie bei den Männern. Das kann nicht so schwer sein.
Aber warum können da nicht eigentlich auch Männer pfeifen? Ich meine, wir wollen da auch nicht in der Frauen der Bundesliga pfeifen können.
Das weiß ich nicht.
Also ich hätte da einen Pool, mich würde es da null interessieren, ob eine Frau oder ein Mann beim Männerspiel pfeift, wenn die Qualität stimmt. Meine,
aber wenn du jetzt nimmst, dass sich ja Frauen gerade entwickeln sollen zu guten Schiedsrichterinnen, dann nimmst du ja mit einem Männerpool sozusagen das weg. Schon alleine, weil ja Frauen im Männerfußball das eher schwer haben, weil es doch eine andere Athletik ist. Also du hast ja als Frau die Muskulatur nicht, um da mitzuhalten in der Geschwindigkeit, die da gelaufen wird. Und nun wird es sicherlich viele Frauen geben, die das schaffen. Aber wenn du eben dann schon die Entwicklungsmöglichkeiten in der Frauenbundesliga wegnimmst und mit Herren zumachst oder mit Männern zumachst, dann machst du die Entwicklung erst richtig zu. Also dann wird's da gar nicht mehr passen.
Ich glaube, bei so einer Diskussion würden wir gegenüber Bibiana Steinhaus nur verlieren, weil sie hat es bewiesen, dass Frauen das können. Und auch sehr,
ich habe nicht gesagt, dass sie nicht können.
Nein, aber dass die Athletik auch da ist. Wenn man entsprechende Typen hat,
ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich meine bloß aber, dass man diese Athletik auch entwickeln muss. Also du musst ja Spieler haben, wo du sozusagen dich entwickelst, wo du an deinen Aufgaben wächst und wo du sozusagen merkst, okay, da bin ich. Und dann kommen Leute, die sagen, Mensch, das macht so gut, komm, oder das macht er gut oder weiß ich wie auch immer. Nächste Stufe. Ja, und um diese Stufen zu erreichen, musst du eben auch die Möglichkeiten haben. Und wenn du die aber von vornherein schon durch Männer zumachst, mir geht es wirklich darum, das muss natürlich auch bezahlt werden, ähnlich. Also wenn Schiedsrichter sozusagen nicht mehr Zahnarzt sein müssen, sondern hauptberuflich Schiedsrichter sein können, weil sie so viel Geld kriegen, dann sollte das bei Frauen auch so sein. Genau. Dass sie davon leben können. Und dann wird auch logischerweise, wenn du dich da voll drauf konzentrieren kannst und nicht die ganze Woche arbeiten gehen musst und nur am Wochenende mal kurz dahin fährst, dann wirst du auch besser.
Hoffen wir es mal. aber ich fand sie jetzt nicht so schlecht. Ich fand sie, ja, die Entscheidung, gab dann noch mal eine, wo Lisa, glaube ich, gefoult oder gehalten wurde. Hätte man auch gelb geben können. Gab es auch nicht. Aber ich fand es war, ich fand es immer noch ausgewogen in beiden Seiten, in beide Richtungen. Und du hast ja auch nach dem 1-0 gemerkt, wir wollten weiter, wir wollten nachlegen und wir haben ja ein hohes Pressing an den Tag gelegt. Und was mir aufgefallen ist, wir hatten vier offensive Spielerinnen, die sind vorne sofort draufgegangen. Und ich weiß nicht, was bei den Makranstädterinnen im Kopf ist, die haben ja jeden Spielzug von hinten mit flachen Bällen angefangen.
Ja, ja.
Nicht einen langen Ball nach vorne.
Das haben sie aber irgendwann dann sein lassen. Also erst spät, ja.
Also wir haben die so hoch angelaufen und wir haben ja praktisch mit unseren vier Damen, die da vorne angelaufen sind, im Prinzip die gezwungen, Fehlpässe zu spielen. Und das war ja auch ein Resultat, das 1-0 daraus, dass man hochpresst, den auf den Füßen steht und dann daraus Kurzschlussfehler entstehen. Das war ja ein Kurzschlussfehler.
Ich fand ja auch ein bisschen lustig, dass man sich mehr auf Unioner Seite darauf konzentriert hat, den Countdown runterzuzählen, aber noch gar nicht wusste, was man singt.
Ja.
Aber das passiert. Ja, ist okay.
Aber es war eine beeindruckende Kulisse, weil der Gästeblock war voll und du sahst in den anderen Blöcken auch noch viel Union.
Genau.
Ich wollte sagen, es war von den 1300 Zuschauern waren bestimmt 500, 600 aus Berlin.
Ja, einige kannte ich, aber ich will kann keinen mit Namen nennen.
Waren schöne Bilder, die man sehen konnte. Das hat Spaß gemacht. Ja, also wir sind dann bei der 10. Minute, als Kara praktisch von Poboy etwas unsanft über den Schenkel hat springen lassen.
Ja, sie ist locker geblieben und hat sozusagen sich nicht beeindrucken lassen. Also das Ziel von Boboy war ja sozusagen, den Ball an Kara vorbei zu lenken und ein Tor zu erzielen und sie sozusagen mit ihrem Einspringen dazu zu bringen, dass sie zurückzieht. Das hat sie nicht gemacht, das hat sie gut gemacht, dass sie das nicht gemacht hat. Aber in der 18. Minute war dann leider so ein Flatterball von Baum, die nach von rechts nach innen zieht und einfach mal schießt. Und da sind zwei Spielerinnen im Zweikampf. Ich weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf, wer. Ja,
eine davon war Judith Steiner. Sie dreht sich falsch. Nee, nicht falsch. Sie dreht sich, keine Ahnung, also dreht sich in die falsche Richtung. Und
Kara dachte natürlich, dass einer von den beiden auch an den Ball kommt und blieb eben stehen. Und dann ging der in die lange Ecke. Und da sieht Kara echt schlecht aus, obwohl sie dafür gar nichts kann.
Nö, der war auch unhaltbar in dem Augenblick.
Also so gesehen, also der war eigentlich sehr leicht haltbar, wenn du weißt, dass keiner mehr rangeht. Dann ist der locker haltbar, dann wahrscheinlich sogar mit Hut. Aber so war es natürlich richtig maximal unglücklich.
Genau, und es hat sich auch schon vorher abgezeichnet, dass im Mittelfeld das Spiel verlagerte sich dann. Anfänglich war ja, haben wir ja gedrückt, haben angelaufen, dann verlagerte sich das ins Mittelfeld und es waren viele Fehler. Auf beiden Seiten sehr, sehr viele Abspielfehler.
Ich fand, dass wir weniger gemacht haben. Also ich fand uns deutlich attraktiver. Das hat mir richtig Spaß gemacht, so dazu zu gucken, weil die Spielzüge, sag mal, eine gewisse Finesse hatten.
Ja.
Ja. Und du hast dir gemerkt, wo es hingehen sollte. Und und dann plätscherte so rum. Ich habe mir jetzt nur wenn du was erzählen willst, ich habe mir natürlich nur die Highlights.
Na, ich habe mir dann aufgeschrieben, dass dann zwischen dem 1-1 und dem der 44. Minute da, wo dann das 2-1 fällt, da habe ich mir aufgeschrieben, uns fehlt es an Geschwindigkeit und Genauigkeit. Also Genauigkeit zeichnete sich ja schon ab, war ja vorher schon, dass da sehr ungenaue Pässe gespielt wurden, aber das war auch geschuldet dem, dass man die Bälle schnell weiterspielen wollte. Also man hat nicht lange...
Man hat den schnellsten Spieler den Ball haben wollen, ja.
Genau, und da passieren natürlich Fehler, aber es fehlte dann auch ein bisschen die Geschwindigkeit, also es war so gefühlt. Und dann kam ja die 44. Minute.
Ja, wo schon mal ihren Fehler gut gemacht hat.
Ja.
Und dafür aber Anna und Tanja so ein bisschen schlecht aussahen, weil sie sich später vernaschen lassen haben. Sie zieht auch nach innen, aber von rechts und lässt Pavolek richtig aussteigen und Anna geht auch nicht richtig zum Ball. Und dann hat sie plötzlich einen freien Raum und kann schießen und trifft den Ball optimal. Steht 2-1 für die. Und dann komme ich zur nächsten heiklen Szene. Dann haben wir aber nochmal die Chance, gleich auszugleichen, weil für mich war das ein klarer Elfmeter. Also
ja.
Heisi wird unten am Fuß getroffen, siehst auch, dass ihre Stutzen
aufgerissen
sind. Sie wurde am Torschuss gehindert. Für mich, ja, also das kann man sehen, das weiß ich nicht, zumindest als Linienrichterin.
Ja, wobei Sophie da eigentlich das Ding hätte machen müssen schon.
Ja, das stimmt.
Aber ja, hier, ihr könnt mir jetzt sagen, hier fehlt jetzt der VAR, der nochmal drauf guckt. Der fehlt
nicht. Ich kann mich als Schiedsrichter-Team auch beraten und kann sagen, ich habe so gesehen und stell mal vor, das Trefferbild passt auch, weil die Stutzen sind zerrissen.
Mhm.
Ja, also da kann man, ich finde, da können sich die drei Schiedsrichterinnen auch drüber beraten.
Haben sie vielleicht, da hat die Linienrichterin gesagt, ich habe es nicht gesehen.
Dann macht er nicht.
Dann muss ja die Hauptschiedsrichterin entscheiden und sagt, ich konnte es auch nicht sehen.
Dann ist es so. Nee, ich möchte keinen VAR deswegen haben, weil wir mal einen Elfmeter nicht gekriegt haben. Also bitte nicht, dafür ist das, der hätte den vielleicht auch nicht gegeben.
Ja, also in den Tickern von Kicker und Sportschau und wo auch immer kann man lesen, dass da kam der Kommentar, so richtig sauber sah das Tackling nicht aus. Es gab halt nichts dafür, aber es hätte was geben müssen eigentlich. Ja, und dann kommen wir zur 50. Ne?
Genau.
Dann zweite Halbzeit.
Dina macht eine Ecke.
Und die kam sowas von sauber und butterweich.
Ja. Und Sam nimmt den mit dem Kopf schön.
Und da sage ich, und da garantiere ich dir, das war einstudiert, weil.
Weil Heisi nicht beistand?
Erstens das. Und zweitens, weil man diese, ich weiß den Namen von der Torfrau nicht. Samantha Steuerwald stand im Prinzip mit einer anderen Spielerin.
Die heißt Limo Brause.
Ah, oder so. Oder Coca-Cola.
Nee, das ist ein anderer.
Und die andere Spielerin von uns blockt im Prinzip die Torfrau weg. Sie blockt sie nicht weg, sie steht halt im Weg. Und so kommt halt die Torfrau nicht ran und Samantha kann halt mit dem Hinterkopf das Ding schön in die Ecke bringen.
Und dann kommt was, wo ich mir so gesagt habe, da hat man also draus gelernt. Ich hab richtig so auch zu meiner Frau gesagt, oh, bitte spielt es jetzt in Ruhe zu Ende und geht jetzt nicht auf Risiko. Ein Unentschieden auswärts ist ein gutes Ergebnis. Ja? Mhm. Also klar, wenn du die Chance hast, irgendwo ein Tor zu schießen, sollst du das machen. Also sollst nicht sagen, ah, komm, wir wollen mit einem Unentschieden nach Hause fahren, sondern wenn du noch die Möglichkeit hast, irgendeinen Fehler auszunutzen, aber geh nicht ins Risiko und versuche mit der Brechstange noch ein Tor zu schießen, sondern verwalte das Spiel. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Wirklich in einer Abgeklärtheit, in einer Ruhe. Ich habe so richtig keine Szene mehr gesehen, in der Leipzig Gefahr ausgestrahlt hat.
Haben sie nicht? Und da sage ich dir, das lag unter anderem an zwei oder drei Namen. Ich nenne mal, es sind drei. Ich habe zwar jetzt nur zwei eingekreist, sind aber drei. Das liegt an...
Du kreist hier unsere Frauen ein?
Ja, mit dem Stift.
Ein Stift.
Liegt an Tanja Pawolek,
ja.
Das liegt an Amber Tysiak und es lag an Lia Kemba.
Genau, zu beiden letzteren wolltest du ja sowieso noch was sagen.
Genau, Amber Tysiak hat nicht einen Zweikampf verloren, nicht einen. Du hast gesehen, wenn die ins Tackling gegangen ist, die hat sofort gesehen, was sie machen will. Also davon mal abgesehen, dass sie keinen verloren hat, aber sie hat sofort, sie mit einer gewissen Aggressivität rein, hatte den Ball und hat ihn weitergegeben. Und bei Lia Kemper hat mich einfach die Spritzigkeit, die Schnelligkeit überrascht. Und die Idee, ich schieße jetzt oder ich spiele ab. Also du hast sofort gesehen, die kommen an den Ball und haben eine Idee. Und gerade bei Amber Tysiak, ist die Innenverteidigerin? Ich glaube, ja. Also zumindest Verteidigerin. Du siehst bei der sofort erstmal den Willen, dann die Technik und dann siehst du auch, sie weiß damit was anzufangen. Und das hat mich so beeindruckt und mit Lia Kemper genauso. Und von Tanja Pawolek erwarte ich das einfach, dass sie im Mittelfeld die Strippen zieht.
Ja, du warst lange raus.
Sie war lange raus, aber sie macht ihren Job.
Ja.
Und den macht sie unauffällig, aber auf 1A.
Aber man sagt immer, man braucht so lange wieder, um zu seinem Niveau zu kommen, so lange wie man verletzt war.
Ja.
Also es ist halt einfach schwer. In der 68. Minute hat dann Frau Beuke nochmal gezeigt, dass sie wirklich Tatsache noch eine Karte hatte.
Ja.
Ja, die einzige gelbe Karte gezeigt im Spiel an Schimmer.
Mhm.
Für ein taktisches Foul, würde ich sagen.
Das war aber auch halten ohne Ende.
Ja, das war ziemlich lange gezogen, ja. Das stimmt. Ja. Und
dann kam die Auswechslung. Da muss ich auch noch mal was dazu sagen. 61. also kurz vor dieser gelben Karte, kam Eileen Campbell für Dina Oschmann und Jenny Hipp für Lisa. Und
genau.
Dann ein paar Minuten später Reisner, Naika für Hanna Oerlings und Ida Heikin für Anna Weiß.
Dann wieder, wir sind zwar ein hipper Podcast, aber kein Landenberger Podcast, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber in dem Fall muss ich sagen, warum den Wechsel zu machen? Anders. Jenny Hipp im Gegensatz zu, Jenny Hipp war ja, ich fand das Spiel wurde dann flacher, hat seinen Charakter verloren.
Aber sie hat viel versucht zu gestalten.
Sie hat versucht zu gestalten, aber ich hatte das Gefühl, das Spiel wurde langsamer und das Spiel hat nicht mehr so Intensität gehabt. Ich hätte mich gefreut, wenn sie die Spielerin hätte draufgelassen, Dina draufgelassen oder auch Hanna Irlings draufgelassen.
Vielleicht war genau das, was ich dann als Wahrnehmung hatte, auch das Ziel von Eileen, dass sie gesagt hat, wir wollen jetzt mal Jenny das mit ihr geben, wir wollen das jetzt in Ruhe hier zu Ende spielen. Ja. Und es war eine Abgeklärtheit da. Also ich fand, ich hatte dann nicht mehr die Angst, wir kriegen jetzt noch in der 80. und oder da später nochmal ein Tor, weißt du?
Nee, das stimmt. Aber der Charakter des Spiels hat sich verändert.
Das bleibt ja nicht aus.
Ja, ich hätte in der Phase hätte ich mir gewünscht, dass man so weiterspielt wie vor den Auswechslungen. Man muss Jenny Hipp natürlich die Möglichkeit geben, weil letzten Endes, es wurde ja auch gesagt, sie spielt gegen ihre Frau da. Und das. Wenn die Chance da ist.
Und gegen ihren alten Verein sozusagen. Genau. Also da willst du natürlich auch mal spielen und willst zeigen, dass du alles richtig gemacht hast mit deinem Wechsel. Ja, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Du darfst ja auch nicht zu früh in Führung gehen, habe ich manchmal das Gefühl, weil ja dann die anderen immer dann eher ins Risiko gehen und dich eher bespielen, als wenn das eben lange unentschieden steht. Denn wird nicht so viel gemacht. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben versucht, relativ schnell wieder auszugleichen. Und dann wollte der Kommentator immer noch ein Tor haben. Aber es war klar, wer den ersten großen Fehler macht, verliert dieses Spiel. Und es wollte keiner mehr einen Fehler machen.
Ja. Ja.
Und am Ende ist es für uns gut, diese Unentschieden.
Ja.
Das nützt uns mehr als Leipzig nützt und
wir sind 11 Punkte vom Abstieg
und wir haben jetzt die große Möglichkeit, am Morgen spielt Jena nochmal
das Nachholspiel
und dann sind wir am Montag sozusagen die Letzten und wenn wir gegen Bremen, was schwer wird im Frauenfußball, ist Bremen wirklich unter den 5 Besten, würde ich sagen. Aber wenn wir da einen Punkt holen, dann könnten wir in Wolfsburg tatsächlich den Klassenerhalt feiern.
Ja. Ich meine, wir haben ja nicht umsonst Tanja Pavol, nee, die kam ja aus Frankfurt.
Ja.
Wer kam denn aus Bremen? War das
Du fragst
so viel weiter?
Möglicherweise, das habe ich jetzt
gerade nicht mehr im
Kopf.
Also kam auch jemand aus Bremen. Ja, also Bremen macht eine sehr gute Arbeit im Frauenfußball, muss ich echt sagen. Wir haben ja jetzt gehört, es gibt ja den großen, grandiosen Wechsel von Wolfsburg nach Dortmund.
Ja, groß, grandios. Ich finde, das wird zu hoch gehangen. Also ich hätte nicht vor der Süd mich feiern lassen für den Wechsel, aber ich finde, Alexandra Popp hat schon so viel Meriten, dass sie sich durchaus leisten kann, zu ihrem Lieblingsverein zu wechseln.
In die dritte Liga.
Ja, das spielt dann keine Rolle, das haben wir nur gemacht.
Ja, ja.
Ich sag mal, bei Schalke spielt auch einer, der eigentlich viel zu gut ist für die zweite Liga.
Meinst Edin Dzeko?
Ja, der hat so wieder so ein bisschen Fußballmärchen wahrgemacht, in meinen Augen. Der hat gesagt, er hat gemerkt, dass er in Italien fehl am Platze ist, weil der Trainer nicht mehr auf ihn setzt. Mhm. Und er will nochmal zu einem Verein, wo er Publikumsliebling ist, wo er sozusagen für die Kulisse spielt und nicht für Geld. Geld war ihm nicht mehr wichtig, hat er genug verdient. Mhm. Er wollte einfach nochmal geliebt werden. Und ganz ehrlich, wenn Alexandra Popp einfach nochmal geliebt werden will, einfach nochmal irgendwo was bewegen will, wir haben uns auch Spielerinnen geholt, die deutlich in einer anderen Liga hätten spielen können, schon ja. In der zweiten Liga. Und das machst du einfach. Und
Dortmund gehört in die erste Liga im Gegensatz zu.
Genau. Und insofern ist das für mich völlig fein. Wie gesagt, man kann ankreiden, dass man sich an einem Wochenende, wo man selber noch spielt, nicht unbedingt in Dortmund vor der Süd stellt und sagt, ich wechsle jetzt hier zu Borussia Dortmund und lass mich von der Süd feiern. Ja, aber ansonsten es ist bald spielfrei, da hätte man das machen können. Ja, oder, ja,
weiß ich nicht. Ja, aber es zeigt ja, dass der Stellenwert dass der Frauenfußball immens an Stellenwert zulegt. Ja, vor allen Dingen,
Dortmund ist next level.
Dortmund, genau. Da werden auch noch andere kommen und Dortmund gehört einfach mit den Frauen auch an die erste Liga.
Stuttgart, Mainz. Ja. Da wird eine Menge kommen, aber das machen wir dann in 2 Wochen.
Ja,
genau. Da unterhalten wir uns da relativ ausführlich, was uns da eigentlich. Und da würde ich jetzt nicht vorgreifen wollen, weil wir wollen ja da.
Wollen wir schon sagen, wen wir so Gast haben?
Puh, mach.
Wir werden am 30., da ist ja für die Männer spielfrei, die Frauen spielen am Sonntag gegen Wolfsburg und das heißt, wir haben gesagt, wir machen dann am 30., sprich am Montag, eine kleine Sondersendung zum Thema unserer Union-Frauen und ziehen mal ein kleines Vorsaisonfazit und das machen wir mit einer Kollegin von mir, mit der Charlotte Bruch.
Viele, kennt ihr aus dem Rasenfunk?
Genau, die bei Max regelmäßig zu Gast ist, wenn es um das Thema Frauenfußball geht. Und wir sind echt stolz, dass ihr auch mal zu uns kommt, hier in die Sendezentrale Landsberger. Und mit ihr wollen wir einfach mal das Thema Frauenfußball an sich und das also Thema.
Deswegen wär auch da sehr schön, wenn wir dann wirklich sagen könnten, wir haben es geschafft, wir sind nächstes Jahr in der ersten Liga dabei. Gebt euch mal Mühe, dass es so ist.
Genau.
Also ich, 3 Punkte in Bremen und dann ist alles geritzt.
Also ich freue mich schon sehr auf den Besuch von Charlotte. Mhm. Also sie selber spielt übrigens auch Fußball und also mehr Fachkenntnis können wir hier gar nicht haben. Also insofern am 30. freut euch drauf, dann wahrscheinlich am 1. April gibt es dann was Schickes zu den Frauen auf die Ohren.
Und dann kommen wir jetzt so zu unserem vorgestrigen Spiel. Gestrigen haben sie fast gesagt, aber gestern war ja spielfrei. Gott sei Dank in der Bundesliga und auch in der Frauenbundesliga, kurioserweise. Weil jetzt Nachholspiele sind am Mittwoch, wollte man nicht noch ein
Montagsspiel
haben.
Was ja eh keiner will.
Was sowieso weg soll, finde ich. Wir waren zu Gast in Freiburg und hatten, wie soll ich anfangen? Ich habe nichts erwartet. Ich habe mir nach dem Bremen-Spiel ihr sagt, wir brauchen noch 11 Punkte insgesamt und habe mir in meine Excel-Tabelle sozusagen eingetragen, wo ich noch Punkte erwarte. Gegen Freiburg stand da eine 0.
Ich habe es ähnlich gemacht und habe mir gesagt, ich gucke mir das Spiel diesmal nicht an. Hm. Ich tue mir mal ein bisschen Kultur an und gehe in die Philharmonie.
Und jetzt muss ich sehr gerne, meine Frau hat, und da ist Patrick Zeuge, hat gesagt, in den nächsten Spielen erwarte ich jetzt 4 Punkte. Und komme ich noch später drauf, wie das entstanden ist, aber ich habe so gesagt, ja komm, also 4 Punkte überhaupt nicht eingeplant.
Also man muss sagen, wir sind mit 1900 Unionern und Unionerinnen die weiteste Auswärtsfahrt gefahren, über 900 Kilometer, ins nördliche Schweiz sozusagen.
Die Männertruppenteile unserer Frauen und unseres Frauengegners hatten ja eine schöne Transparent aufgespannt, dass man doch darüber nachdenken sollte, dass man nicht alle dem Kommerz opfert. Das war eine Frechheit von denen ausgerechnet, aber die haben in Stuttgart gespielt und um 19:30 Uhr und ich sag mal, Wenn man den Osten in Schwabenländle fahren lässt, und ich zähle jetzt mal Markranstädt einfach dazu, obwohl sie ja eigentlich ja nicht da, eigentlich in Salzburg beheimatet sind. Aber wenn man das macht, warum lässt man nicht drei Spiele um 15.30 Uhr laufen, wenn schon Sonntag sein muss? Ja? Ich finde, 17.30 Uhr in Freiburg, das ist im Prinzip so, dass du da nicht mehr wegkommst.
Nee.
Ja? Also du kannst das vergessen, und das ist ja, wie hat Union so schön geschrieben, mal wieder sonntags. Ja, immer wieder sonntags. Also dieses Spiel gegen Freiburg und auch schon vorher, wo wir noch in der zweiten Liga gespielt haben, wie oft Hertha Sonntag in Freiburg gespielt hat. Also irgendwie scheinen die da total einen Gefallen dran zu finden, dass sowohl Freiburg hier als auch wir Berliner in Freiburg immer auf den Sonntag spielen. Das war diesmal wegen der Euroleague, das ist schon klar, aber wie gesagt, 15:30 wäre auch gegangen.
Ja, die zwei Stunden machen es dann auch nicht mehr.
Und ich sehe natürlich ein, dass auch andere Mannschaften 15:30 spielen sollen, aber dieser Streaming-Anbieter, der diese Ding da zeigt, der ist ja so stolz, dass er die Konferenz am Sonnabend hat, dann kann er auch am Sonntag eine Konferenz zeigen.
Mhm.
Ja, und dann ist es gut. Dann kann jeder sein Einzelspiel wählen und oder die Konferenz, und dann ist das fein.
Aber ich glaube, an der Konferenz darf nicht jeder zeigen.
Die haben schon mal eine Zweierkonferenz gezeigt auf den Sonntag. Also warum soll das nicht gehen? Und warum sollte der DFB das auch nicht erlauben? Mhm. Also man kann nur drei Einzelspiele gleichzeitig zeigen, aber warum soll man nicht da eine Konferenz anbieten können?
Ja, also mit anderen Worten, wir waren in Freiburg. Ich weiß, dass viele Unioner den Weg gewählt haben mit dem Flugzeug nach Basel und von dort mit dem Bus. Mhm. Die 20 Kilometer nach Freiburg oder 60 Kilometer ist die schnellste und nicht die günstigste, aber die schnellste Verbindung.
Da kommt auf einmal eine Boost.
Genau. Und auch der Virus war wieder unterwegs mit diversen Bussen. Also Union tut schon viel dafür, dass wir auch da hinkommen. Aber es ist einfach eine Frechheit, Sonntagabend 17:30 fast 1000 Kilometer im Süden zu spielen. Also da kann man nur sagen, Punkt, fick dich DFB. Also ist für mich,
kannst du so sagen, fick dich DFB.
Das ist für mich unbegreiflich.
Zur Aufstellung, weil insgesamt ist das eine Überraschung.
Ja.
Es hat sich ja Freddy Renault verletzt gehabt. Und wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass Leo Querfeld gefehlt hat. Und man hat auf ein 4-4-2 umgestellt.
Man betone Viererkette.
Und ich finde, die... Ja, es ist richtig, ich bin im Dreieck gesprungen, hab hüpfen durch die Wohnung, lieber ein Buccio von Anfang an, hat mir sehr gefallen, endlich mal, wobei ich auch gesehen habe, dass er irgendwann nicht mehr konnte, weil es wirklich sehr anstrengend ist, scheinbar für ihn so lange zu spielen, also ja, aber kommen wir später zu. Und mit Tom Rothe mal wieder auf der Bank und Josef Juranovic auf der Bank. Sah schon mal gut aus und man ahnte schon, was passieren würde. Und ich war sehr gespannt, ob das so klappen kann. Hast du noch mehr Überraschungen gesehen?
Ich habe, wir können ja mal vorlesen, wen wir hatten. Soll ja einige geben, die das Spiel nicht gesehen haben. Matteo Raab im Tor, der erwähnte Ersatz, weil Freddy hatte sich ja wohl noch irgendwie doch nochmal irgendwas, nochmal was getan.
Der ist im Training gefallen, aufs Bein und hat sich das irgendwie gehalten. Und die haben sie zwar geröntgt und ist wohl in Ordnung, aber hat für das Spiel nicht ausgereicht. Ja, vor ihm Stanley Nsoki und Danilo Doki. Links von ihm Derek Köhn und rechts von ihm Christopher Trimmel.
Genau, dann haben wir im Mittelfeld Rani Khedira, Yannick Haberer. Und dann die Überraschung schlechthin, so mal Startelf für Livian Brocu und Tim Skarke.
Ja, also fand ich auch gut und ganz ehrlich, Tim hat es gut gemacht. Also ja, muss ich sagen. Und vorne Ansa und Illich mit als Sturm.
Ja.
Oder als Ballabnehmer.
Genau.
Aber erwartet, wie gesagt, habe ich nicht viel. Nee. Ich habe gedacht, das ist so ein Spiel, wo man das mal ausprobieren kann. Klappt das schon? Du bist ja gezwungen, irgendwas zu machen. Und ja.
Naja gut, das war wahrscheinlich auch ein bisschen erzwungen, weil ja eben Renault und Querfeld und Schäfer, also Renault verletzt, die am beiden anderen gesperrt sind. Natürlich zwingt das dann auch den Trainer mal dazu, über nachzudenken, was habe ich denn für Alternativen. Und ich fand es gut, dass er mal nicht die Alternative Birk genommen hat. Weil ich glaube, der braucht echt mal eine Auszeit. Oder,
nee, das Spiel, also vom taktischen Verständnis, Freiburg verteidigt ja nicht so hoch wie andere Mannschaften, wo Berg ja seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Es war nicht zu erwarten, dass wir in viele Szenen kommen, wo viel Geschwindigkeit zu erwarten ist, sondern eher so ein Gewurstel, wie dann auch gekommen ist. Und insofern wäre Oliver Berg in meinen Augen da
fehl am Platz.
Auch der nicht der richtige Anspielpartner gewesen.
Die Idee war schon gut, Illich dann als Ballabnehmer und Verteiler auf Ansa unter anderem oder vielleicht mal auf Skarke, aber es war schon, die Idee war genial.
Also wir hatten in der 6. Minute auch gleich eine Flanke von Tim Skarke, die Arthur Bolo nur noch so gerade, nee, eigentlich war der Ball gar nicht annehmenswert, fand ich, aber Arthur Bolo hat den über die Latte gefäustet.
Wobei schon in der 2. Minute Derek aus gut 20 Metern einfach mal abzieht.
Ja,
und Adebolo, naja, es war schon mal ein Zeichen. Mhm. Wir wollen ja immer, schieß doch mal aus der 2. Reihe.
Ja, das stimmt.
Und nicht immer einen nochmal quer und nochmal einen Übersteiger.
Wir versuchen den viel zu oft reinzupacken.
Ja, und jetzt hat er es mal probiert. Adebolo war übrigens ein sehr guter Torwart.
Ist er immer noch.
Spielt ja nicht umsonst in der Nationalmannschaft mittlerweile.
Ja, in der 17. Minute gab es Gelb für Derek Köhn und ich habe gedacht, oh, das ist nicht gut, weil du musst dann gute 80 Minuten, 70 Minuten mindestens sozusagen mit einer Vorbelastung gegen Freiburg spielen, die auch wissen, dass du Gelb hast.
Mhm.
Ja. Und Manzambi ist ja dafür bekannt, dass er gerne ein bisschen provokant auftritt.
Ja, ging aber gut. Du hast auch gemerkt, dass wir versucht haben, immer schnelle Umschaltmomente zu finden. Also man hat schon gemerkt, gegenüber dem Bremen-Spiel, es war ein Ruck und es war ein Wille erkennbar. Aber trotzdem, so viel Wille, wie man gesehen hat, habe ich trotzdem nicht gedacht, dass wir da irgendwie mehr als einen Punkt mitnehmen, wenn überhaupt einen Punkt.
Kommen wir noch zu. Denn in der 22. lässt Darren Scherhand Trimi aussteigen und schießt von halb links. Und da hat Matteo dann schon, also da habe ich wirklich in dem Moment gedacht, doch Freddy im Tor.
Mhm.
Weil das macht keinen Unterschied. Also der hat eine Strafraumbeherrschung gehabt, das sah richtig gut aus. Denn in der 29. Minute ein Freistoß von Derek Köhn, André Illich liegt ab auf Ansa und der vertändelt den irgendwie so ziemlich nach außen, lässt ihn nach außen drängen und schießt dann über Tor. Da wird auch mal, also ich glaube, bei Elias Ansa ist auch mal so eine Sache, da könnte man auch mal sagen, bleib mal eben mal auf der Bank und guck mal von außen zu. Er wird momentan wirkt nicht so richtig glücklich. Irgendwie in der Art der Ballführung. Also hat mal eine ganze Zeit, hatten wir das gehabt, dass er den Ball durch mehrere Spieler immer durchkriegt und unheimlich schwer vom Ball zu trennen ist. Momentan wirkt er so ein bisschen ausrechenbar.
Mhm. Na, vielleicht sollte er nicht. Ich hatte mich mit Vivien auch drüber unterhalten, die ja, wie gesagt, heute krank ist, und sie meinte, warum schießt Ansa nicht immer mal häufiger? Er hat doch diesen strammen Schuss, er kann es doch mal probieren. Aber immer diese, wir müssen mal nochmal querschieben, nochmal querschieben, nochmal abspielen. Haut das Ding da einfach mal aus der 2. Reihe drauf. Meine Köhne hat es ja mehrfach versucht.
Ja, und in der 32. versucht es dann auch Livan Bucu mal. Und nachdem Dökis Ball geblockt wurde, landet der Ball bei Livan und der schießt dann auch einfach mal rauf. Aber auch zu harmlos eigentlich. Und ja, dann war, für mich war dann schon die erste Halbzeit vorbei und ich habe wirklich in 9 Minuten Schritten immer so mitgezählt, habe gesagt, oh, schon 10% haben wir überstanden, weil ich nicht damit gerechnet, also für mich war auch, jetzt komme ich dazu, für mich war auch, das wird wahrscheinlich 0-0 aussehen, dieses Spiel.
Mhm.
Ja, also wenn wir nach 90 Minuten 0-0 haben, können wir zufrieden sein.
Ja, 90 Minuten.
Und ja, zweite Halbzeit, da fault Stanley Nsukki Manzambi genau an der Strafraumgrenze.
Mhm.
Und da habe ich so gedacht, jetzt können wir echt froh sein, dass weder Niklas Beste noch Enzo Grifo
auf dem Platz
sind, weil Darren Scherhand ist nicht der perfekte Schütze dafür. Und das hat man auch gesehen, der Ball ist deutlich über Tor gegangen. Aber eigentlich ist ja Freiburgs Stärke genau solche Bälle. Und genau an der Strafraumkante. Und da war mein Zittern ziemlich deutlich zu spüren. In der 60. Minute gibt es eine Ecke für Freiburg, die Raben mit der Faust auf Treu spielt und der zweite Ball, den schießt er aber sehr, sehr weit drüber. Dann 61. wechselt Freiburg Höhler gegen Suzuki.
Ja, ich hab hier immer noch aufgeschrieben, es gibt immer wieder mal Halbchancen der Freiburger, aber nicht zwingendes.
Nee, zwingend, also ja, waren viele, viele, viele Ballstaffetten, aber wir haben eigentlich relativ hinten alles wegverteidigt, muss ich auch sagen. Dann wechseln wir in der 64. Dann kommt dann für Ansa und Skarke, kommen dann Kral und De Jong.
Wu
Jong.
Jong. Ach so, ja.
Wir dürfen.
Nein.
Patrick hat verboten.
Stimmt.
dann 69. Minute Einwurf Union, da haben wir mal eine Chance gehabt, da geht der Ball ziemlich auf Seiten von Freiburg ins Aus, obwohl ja in Freiburg nie was aussieht. Da bringt aber Trimi dann nochmal, also von Freiburg wird geklärt, aber Trimi schießt dann nochmal von der Mittellinie so einen hohen Ball und dann hat Alex Kral richtig die Chance, da krachen zu lassen, aber Adebolo hat da auch aufgepasst und hat den Ball pariert. Denn in der 70. Minute Flanke Khedira und Ogbus, auf Zelen kommen wir später auch nochmal, kommt gerade so an den Ball, weil dahinter wartet André Illich. Der völlig frei gestanden hätte, der hätte den Ball wirklich wunderschön bekommen. Das war echt schade. Dann hat in der 72. Livan Bucu eine Freistoßmöglichkeit kläglich.
Ja, aber er hat es zumindest probiert.
Ja, aber.
Es geht drei Etagen drüber.
Dann in der 74. Matanovic und Doki Kopfverletzung, wobei der eine getackert wird und der andere einen Turban kriegt.
Und die Sanis kommen aufs Feld
mit der Trage. Drehen nur wieder ab, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sah nicht so gut aus. Also, nee.
Ja, da haben beide Ärzte aber gesagt, sie können weiterspielen. Aber ich gerade finde, das Tackern, das ist ein, ich will nicht sagen, das ist eine OP. Aber du greifst faktisch in eine Wunde ein. Ich weiß nicht, Döki haben sie nicht getackert, die haben sie ja nur einen Turban verpasst. Aber ich weiß nicht, ob man nicht da sagen sollte, da schützt man den Spieler mehr, wenn man ihn rausnimmt.
Genau. In der 77. werden zwei rausgenommen. Und da hat in der Pressekonferenz, die hast du ja nicht gesehen.
Nee.
Da hat, wie heißt er? Schuster. Ihr sagt, er musste dann reagieren, weil er gemerkt hat, wir haben nur noch durch Zentrum gespielt. Er musste dann Sissi und Cherry rausnehmen. Und da habe ich erst gedacht, jetzt habe ich einen Spielfilm verpasst.
Die Sissi?
Sissi und Cherry, wer, Derry.
Das Franzl?
Sissi und Derry, genau. und nee, das war natürlich Ayurir und Sherhand, die rausgenommen wurden, die sozusagen auf dem Flügel, nicht, auf den Schienen nichts mehr bewirkt haben. Und dafür kamen genau die beiden Freistoßspezialisten, Grifo und Beste.
Ja, wobei, nur eins ergänzen, während die Behandlung, das war ja die erste längere Behandlung von Döki und von, wie hieß er, Metanovic, die dauerte ja schon ein paar Minuten und während der Zeit gab es weder von uns noch von den Freiburgern Fangesänge. Und genau so muss es eigentlich auch sein.
Ach so, ja gut, ja, stimmt.
Also insofern, und das war ja auch der Grund für die lange Nachspielzeit, die wurde ja noch mal länger, aber eben da begann das Ganze, dass 90 Minuten nicht ausreichen.
Und in der 80. Wechseln wir dann wieder, dann kam für Trimmel und Haberer kommen dann Juranovic und Yoshi.
Genau.
Und in der 85. holt sich Livan schon mal so eine Art gelbe Karte ab.
Das ist obwohl er ist ja ausgewechselt und das ist, finde ich.
Nee, warte mal, nee, 85. hat er gekrampft. Also da lag er gut zwei Minuten auf dem Feld und hat immer wieder grinst dabei und wollte sozusagen Zeit von der Uhr nehmen. Und ist dann auch rausgehumpelt, ziemlich langsam. Und ich sage mal, das war sehr provokant. Also ich mag ja Sven Jablonski sehr als Schiedsrichter, das habe ich hier auch schon mal erzählt.
Ja.
Und ich fand den auch sehr gut als Schiedsrichter. Aber wir kommen später zu, dass Livan da eine gelbe Karte beim Jubel sieht.
Aber er kommt ja erst nochmal rein. Bevor er ausgewechselt, er kommt ja nochmal verletzt rein und wird dann ausgewechselt. Und dann sitzt er auf der Ersatzbank. Und dann kommt zur.
Ja, aber wie gesagt, ich bin ja noch nicht da.
Nee,
aber da zeigt er im Prinzip schon, dass er da eigentlich schon angefangen hat mit provozieren und deswegen hat er die gelbe Karte gesehen, nicht wegen dem Jubel. Ich glaube, da hat Jablonski einfach nur gesagt, pass auf, mein lieber Freund, machst du nur ein Ding. Ja? Du bist hier ganz kurz vor der gelben Karte, wegen Zeitspiel.
Aber ist nicht, wenn man auf den Zaun geht, ist das nicht gelb?
Ja, wenn du als Ersatzspieler, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du da noch gelb kriegen kannst. Das kann ich nicht sagen, das ist mir auch egal. Am Ende ist die gelbe Karte auch nicht in irgendeiner Form relevant. Also noch nicht.
Aber er hätte ja praktisch vorher gelb kriegen können, durch das Zeitspiel schon, durch das was auch immer.
Ja,
das und dann nochmal eine gelbe Karte wegen dem Jubel auf dem Zaun.
Ja, dann
wäre es gelb-rot gewesen.
Dann wäre er nächstes Spiel gesperrt.
Als Ersatzspieler.
Denn wie gesagt, kommt der Wechsel von Günther zu Makengo und bei uns kommt Rote für Bochu. Rote, der erst sein Trikot gesucht hat, weil wohl zwischen die Bänke gefallen ist, wie auch immer das passieren konnte. Und wir hatten hier schon gemunkelt, dass er ohne Trikot spielen wird. Körper hat er ja, haben wir gesagt. Kann er also.
Also kommst du aufs Spielfeld, kriegst gleich gelb.
denn in der 88. die erste kleine Unsicherheit von Matteo Raab oder
wir haben jetzt einen Rabinator sozusagen.
Nee, wie hat ihn Andras Schäfer hat ihn Matze genannt. Deswegen habe ich mir Matteo Matze Raab aufgeschrieben. Er kam ziemlich weit raus. Und spielt den Ball auch nicht besonders sicher weiter. Also das kann er noch lernen im außerhalb des Strafraums mit dem Ball. Aber war richtig rauszukommen. Also war kein Fehler, aber die Ballbehandlung war nicht so gut.
Nee, ist aber gut gegangen insofern. Okay.
Und nach dieser Szene war im Hause Grobi ein bisschen, ja Streit ist das falsche Wort, aber meine Frau sagt, jetzt müssen wir mal langsam ein Tor schießen. Und ich sage, ey, hier soll ja kein Tor mehr fallen. Ich bin so zufrieden, ey. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Ja, lass es noch 4 Minuten geben, extra Zeit. Ich will dir nicht, dass noch ein Tor fällt. Und dann spielt Soki den Ball raus auf Wu Yong Jong. Und der erst flanken will und sich dann aber doch entscheidet, weil er die Lücke sieht, einfach mal zu schießen. Und dann wurde es nochmal laut hier. Dann wussten meine Nachbarn auch, die kicken Fußball. Ja, also da war dann schon ganz schön hier was los. Wurde zwar nochmal überprüft auf Abseits, aber ich hab im Prinzip gewusst, das ist, da war nirgendwo Abseits. Also sah ein bisschen so aus, als ob Wu so ein bisschen aus der Rückwärtsbewegung aus dem Abseits kommen könnte, aber da war viel Platz drin, da war nichts, wo Abseits sein könnte. Und dann, wie gesagt, kriegt Bucho gelb wegen Jubelns. Also, er hat im Prinzip den Nico Schlotterbeck gemacht, der dafür kein Gelb gesehen hat. Für den gleichen Jubel gegen Bayern.
Aber das wäre doch meine Frage an die Hörer. Wisst ihr, ob das Jubeln auf dem Zaun nicht grundsätzlich gelb ist? Also Trikot ausziehen ist gelb, das ist klar, unstrittig.
Aber warte mal. Es ist ja für mich aber noch ein Unterschied, ob ich das Trikot ausziehe als Spieler, der gerade ausgewechselt wurde.
Das ist, glaube ich, nicht strafbar. Aber das
oder als Spieler, der ein Tor geschossen hat. Und gleiches gilt für mich auch, wenn ich den Platz verlassen habe, darf ich dann nicht mehr jubeln? Darf ich dann nicht auch sagen, so ich verlasse mal das Spielfeld komplett und gehe auf den Zaun?
Ja, es gab schon sehr häufig, dass auch Ersatzspieler noch gelb oder rote Karten gesehen haben.
Ja, das mag ja sein
das für gilt, Unsportlichkeiten. Gehört noch dazu.
Für Unsportlichkeiten, aber ist...
Vielleicht ist es eine Unsportlichkeit.
Ist auf den Zaun klettern als Ersatzspieler...
Weiß ich nicht.
Provokant. Wenn du in den Gästeblock willst, also einfach nur, weil du dich da wohlfühlst?
Naja, ich denke, dass es für ein Jubeln auf dem Zaun gelb gibt. Ob das für Ersatzspieler Gültigkeit hat, weiß ich nicht.
Das würde ich gerne wissen wollen.
Dann sagt es uns in die Kommentare oder sonst wo. Mhm.
So, und dann.
Dann war noch eine Viertelstunde zu spielen. Hättest du das gedacht nach dem Tor?
Nee, ich habe ja gesehen, dass noch 7 Minuten sind. Mhm. Oder 8 waren angezeigt. 8? 9? Nee, 9 Minuten.
9 Minuten waren
9 Minuten. Ich habe gesagt, ja, 9er Schritte war gut. Kommt die 10. 9er Situation auch noch dazu. Ja, in der 97. Minute köpft Ogbus Matteo Raab die Hand kaputt. Kann man böse so kann sagen, wenn man es sagt. Also,
ach, das ist schon heiß.
Die Diskussionen waren erregt auf beiden Seiten. Wir hätten uns nicht drüber, also hat auch Steffen, glaube ich, so gesagt, wenn der Schiedsrichter sofort Elfmeter pfeift, dann hat er es so wahrgenommen und dann wird es auch nicht zurückgenommen.
Nee.
Aber faktisch ist, dass der Arm ja nicht aufs Gesicht von Ogbus geht, sondern er geht ja ganz deutlich dran vorbei und Ogbus bewegt seinen Kopf dann in Richtung Faust oder Hand. Und insofern liegt hier Svenja Blonsky meines Erachtens sogar richtig, als dass er sagt, es war eine unglückliche Berührung. Beide sind gleichzeitig im Prinzip aufeinander gekommen und dann wurde es auch ziemlich hektisch bei der Behandlung. Ich habe dann auch gesehen, wie Rani zur Trainerbank gelaufen ist und gesagt hat, was ist, wenn er nicht weiterspielen kann, wer geht dann ins Tor?
Man hörte die Antwort relativ deutlich im Stream von Baumer.
Ich habe es nicht gehört.
Sie war sehr deutlich. Die Mikrofone müssen irgendwie da in der Nähe gestanden haben. Er hat sich mit Rani drüber unterhalten und Baumer sagte ganz eindeutig Tom.
Ach, Tom Rothe. Ja. Okay, ja, das wäre auch das naheliegendste gewesen.
Genau.
Der hat ja sowieso schon kein Trikot gehabt. Nee.
Nee. Ja, aber dann hat sich ja Matteo, und deshalb ist er auch für mich der Spieler des Spiels, ihm wurde die Hand getaped, nochmal geflickt und die passte wohl gerade so noch in den Handschuh rein.
Und ich habe das allererste Mal gesehen, dass nochmal eine Nachspielzeit in der Nachspielzeit angezeigt wurde.
5 Minuten.
Das fand ich aber gut. Also das fand ich wirklich, hat mir sehr gefallen. Also dass man dann nochmal, sag mal, auch für die Zuschauer im Stadion sieht, also die hätten ja irgendwie, im Streaming kannst du das immer sehen, aber es geht doch 14 Minuten lang oder 15 oder 17. Aber für die Stadionzuschauer, spielen jetzt nochmal 5 Minuten, fand ich gut. Also muss ich sagen, für einen Schiedsrichter perfekt. Und dann 90 plus 11, habe ich mir aufgeschrieben, ich lese dir mal genauso vor, Beste, den hat er damals in Heidenheim noch gemacht. Schießt aufs Tor ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und Raab wirklich mit einer Schmerzparade. Also mit der gebrochene Hand
muss
dürfen
man
wir
nicht
sagen. Nee, dürfen wir auch noch nicht sagen, weil geht zwar durch die Medien, dass die Hand gebrochen ist, aber jeder sagt, betont immer wieder, dass er keine Quellen dafür hat. Also dass Union nichts bekannt gibt. Und das ist auch gut so, dass Union nichts bekannt gibt, weil immer wieder, ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber über mich Aussagen trifft, was ich für ein Krankheitsbild hatte. Das geht niemandem was an, das kann nur ich machen. Und wenn Matteo sich dazu nicht entscheidet, dann sollte das auch so bleiben. Ja? Aber ja, er hat mit der verletzten Hand, so können wir uns ja einigen, den Ball aus dem Eck geholt und ja, hielt damit sozusagen die 3 Punkte fest. Und nach 90 plus 16, also nach 16 Minuten mehr, habe ich mir dann aufgeschrieben, puh, das war anstrengend. Und ich war wirklich fertig. Ich war richtig gehend fertig.
Und das eigentlich nur durch 20 Minuten mehr oder weniger Nachspielzeit. Weil vorher
auch die Angespanntheit. Das ist häufig bei mir bei Freiburg-Spielen, komischerweise. Du erwartest erst nichts und das Spiel geht länger und länger und wir neutralisieren uns viel. Also Freiburg und Union spielen sehr oft, sag mal, ein fehlerloses Spiel in der Hinsicht. Also wenig Torchancen. Also das ist eigentlich nicht für Liebhaber von vielen Toren. Aber je länger das Spiel dauert, umso aufgeregter werde ich ja, weil ich ja sage, oh, vielleicht doch ein Punkt. Vielleicht kriegen wir ja doch den Punkt über die Linie. Und du wirst ja dann immer so bitter enttäuscht, wenn du dann trotzdem ein Tor kriegst. Und es war ja auch so, dass genau als das Tor fiel Freiburg ja dann nochmal mit Adebolo alle nach vorne geräumt hat. Und ja. sie haben ja dann nochmal angefangen, so richtig volles Risiko zu gehen. Und du wolltest das irgendwie so diese beschützen, diesen Punkt gewinnen, beziehungsweise dann so ja der mögliche Dreier, den musst du jetzt wirklich nach Hause bringen. Und das ist wirklich für die Nerven sehr, sehr anstrengend. Also das geht mir häufig so bei Spielen, wie gesagt, bei Spielen gegen Freiburg. Das wäre wahrscheinlich auch bei Spielen gegen Bayern so, oder ist egal, also bei überlegenen war in Stuttgart auch so, wo ich gesagt habe, oh, bitte bringt's nach Hause, ja, das 2-2. Und haben sie dann auch geschafft. Also das ist immer schön, wenn du dann sozusagen nicht enttäuscht wirst. Und meistens ist es aber so, dass du ja dann kurz vor Schluss sozusagen, wenn du schon denkst, alle Messen sind gesungen, fängst du dann doch noch in. Also zumindest bei den Frauen war es ziemlich häufig so. Mhm. Und das ist immer das Ärgerlichste, finde ich, überhaupt.
Ja, insofern, es waren gebrochene 3 Punkte.
Gebrochene?
Ja. Kann man so sagen. Es waren 3 Punkte, die wir uns da geholt haben, die nicht eingeplant waren. Und wir liegen jetzt auf Platz 9. Und wenn man so die Fußballfachanalysten so anhört, meinen die, für Union ist es gelaufen, man kann für die nächste Bundesliga-Saison planen.
Nee.
Ich sage ja nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sage nur, ich habe vorhin Hauptstadtderby noch gehört.
Oh Gott, das will ich eigentlich noch nie gehört.
Na, ist manchmal ganz lustig. Zum Beispiel, die beiden waren auch der Meinung, Union kann planen. Vor allen Dingen Beke war der Meinung, Union kann planen.
Und der hat ja keine Ahnung vom Fußball. Tut mir leid, der hat wirklich keine Ahnung vom Fußball. Wenn es nach Beke gehen würde, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, möchte ich, um Gottes Willen. Ich sage lieber Janisch dazu, das ist besser. Wir brauchen noch mindestens 2 Siege, würde ich behaupten, um sicher zu planen, weil du willst auch nicht in die Bredouille nochmal kommen, nachdem du, also diese typische Bochum-Ding, weißt du, wir gratulieren uns, freuen sich schon und sagen zu uns, na, wir wünschen euch viel Glück.
In der zweiten Liga.
Nicht in der zweiten Liga, sondern in der Relegation. Ja. Ja, und wie gesagt, niemals zu früh irgendwas abschenken, was noch schief gehen kann. Nee, da bin ich absolut dagegen davon. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen. Jetzt muss ich drüber nachdenken.
Ja, wir haben jetzt 31 Punkte. Heidenheim ist, sage ich mal,
ach so,
ist weg. Mit 14 Punkten, glaube ich. Und dann kommt Wolfsburg mit, keine Ahnung, 20? Nee. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Ja. Ich würde mal die Prognose wagen. Wir gewinnen gegen Bayern und alles ist sicher.
Ich würde jetzt eigentlich ausklingen lassen, aber ich wollte noch was sagen.
Ja.
Sonst hätte ich jetzt einfach auf den Stopp-Knopf gedrückt. In der PK war die letzte Frage von Matze Koch.
Mhm.
Der
war nicht die erste Frage, war die letzte?
Die war die erste, war auch da, aber er hat die allerletzte Frage stellen dürfen. Und er hat genau das gefragt, was jeder irgendwie von den Fußballexperten immer wieder sagt. Er hat sozusagen Baume gefragt, ob wir gegen die Starken besser spielen als gegen die Schwachen und warum das so ist. Und dann hat Baume richtig gut geantwortet, fand ich. Also richtig Knockout. Die ersten Punch hat er gleich gegeben. Dann haben wir doch. Freiburg war so schlecht, alles klar. Damit wartete. Und dann hat der Pressechef von Freiburg gesagt, Berliner Journalisten stellen aber wirklich gute Fragen. Und damit kommt es gut nach Hause. Und das fand ich mal so richtig klasse, dass sich auch mal Leute trauen zu sagen, ey, stellt nicht so eine bescheuerten Fragen. Ja, mhm. Natürlich ist es so, dass du mit deinem Stil, den du spielst, das immer einfacher hast, wenn du den Ball nicht führen musst. Ja, wenn du sozusagen abwarten kannst, wann kann der Gegner machen. Und Freiburg war ja gezwungen, das Spiel zu machen, weil Union wollte es nicht machen.
Mhm.
Ja, aber wir haben auch gegen Dortmund 2-mal verloren, wir haben gegen Hoffenheim 2-mal verloren, also wir können ja nicht sagen, wir gegen die, und wir haben deutlich gegen beide verloren, wir können ja nicht sagen, stehen gegen bessere Mannschaften, sehen wir gut aus, wir haben auch gegen schlechtere wie Wolfsburg zum Beispiel gut ausgesehen und trotzdem verloren, ja, Das hoffe ich in der Rückrunde, korrigieren wir das, das wäre wichtig. Ich will nie grillten Wolf essen. nee, darf man nicht.
Nee. Steht unter Naturschutz.
Jein, der darf jetzt wieder.
Wölfi nicht.
Der darf erlegt werden.
Der darf, ja, hoffentlich.
Das war bei 93 Thema, leider Fundfriends, leider unter der Bezahlschranke. Aber die hatten vorige Woche schon gesagt, dass sie einen Wolf erlegen wollen. Und die Bundesregierung hat daraufhin das Jagdverbot aufgehoben. Ist interessant, also man darf jetzt Wölfe jagen. Lass ich mal so stehen.
Ja. So, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, nach 3 Spielen und einer, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist.
1,5 Stunden.
Knapp. 1,5 Stunden, okay. Wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, hat es überstanden. Wir sind, glaube ich, am Ende, oder? Mhm. Ich kann nur sagen, wir sind alle Fußball interessiert, wir sind Fußballfans, Fußball ist Kultur, aber es gibt in Berlin noch andere Kultur. Nutzt die einfach mal aus. Wir haben ein Privileg, hier in Berlin zu leben.
Kick an, der Theaterpodcast.
Zum Beispiel. Nehmt eure Liebsten und geht mal in andere Tempels, die Theater oder Konzerthäuser heißen. Und in diesem Sinne, wir hören uns dann in ein paar Tagen
wieder.
Also
es gibt jetzt mehrere Sachen, die wir schon lange auf dem Schirm haben. Lasst euch ein bisschen überraschen. Nächste Woche, reden wir mal über was anderes als nur über Bayern.
Tschüss. Genau. Tschüss.
Eine Weiterfahrt ist aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Achten Sie bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein, Union.